Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Wicked Teil 2 oder im Original Wicked for Good. Oh ja, da haben wir schon die ersten Fans dabei. Das freut mich. Hallo.
Live aus dem Publikum hier.
Diese Euphorie kommt von meiner werten Kollegin Kathi. Hallo Kathi.
Hallo.
Und die Melanie Kali ist auch mit dabei. Hallo.
Hallo.
Ich bin der Stu und ich kann euch sagen, der Film startet sogar schon am Mittwoch, dem 19. November in den deutschen Kinos. Und Überraschung, es ist die Fortsetzung von Wicked, der letztes Jahr in die deutschen Kinos kam und dort, wie auch international, unglaublich erfolgreich war, basiert auf dem gleichnamigen Bühnenmusical. Kathi, ich würde mal behaupten, von uns dreien bist du der größte Musical-Fan. Deswegen, hast du das Musical schon mal gesehen?
Nein, leider nicht. Ich war zwar in London auch, aber da habe ich mir dann Hamilton angeschaut, weil das war die bessere Wahl. Aber nein, ich habe wirklich leider noch nie gesehen auf der Bühne.
Melanie, hast du irgendwelche Kontakte abseits vom Kino mit Wicked?
Leider nicht. Ich würde aber wirklich wahnsinnig gerne, ich weiß nicht, es gibt, ich glaube, das habe ich schon im letzten Podcast gefragt, ob es Originalaufnahmen noch von dem, also vom ursprünglichen Cast von Wicked gibt. Mit Indina Menzel gibt es bestimmt.
Wahrscheinlich 100 Pro irgendwo.
Ich will das auf jeden Fall sehen und ich würde auch wahnsinnig gerne mal Wicked halt wirklich auf der Bühne sehen.
Okay. Kathi, könntest du mal alle abholen, was ist Wicked eigentlich? Also es hat ja irgendwas mit Oz zu tun, diesem Zauberland da.
Wicked ist ein Musical und und dreht sich, also eigentlich ist es die Vorgeschichte von Zauberer von Oz und ist halt die Origin-Story von der bösen Hexe und wie, warum sie so wurde, wie sie dann in Zauberer von Oz dargestellt wurde, was die Vorgeschichte von Zauberer ist und auch von den ganzen Kumpanen, die Dorothy dann trifft, also der Vogelscheuche, dem Löwen und dem Blechmann. Und das ist eigentlich so die Geschichte von Wicked und schließt dann, ich meine, geht da ja dann bis eigentlich in Zauberer von Oz und auch das Ende dort rein, aber erzählt davor halt viel mehr, was passiert ist.
Jetzt haben wir ja schon irgendwie rausgehören können, dass ihr beide dem Musical-Genre nicht so abgeneigt seid, aber
ja, wieso, die haben halt Geschmack.
Ja, ich weiß. Ich sag's direkt, Musical-Genre wird niemals mein Lieblingsgenre sein. Es gibt aber durchaus Musicals, die mir auch Spaß machen. Nicht alle, bin ich ehrlich, da seid ihr definitiv die größeren Fans als ich. Aber Melanie, wie stehst du allgemein zum Genre Musical? Bist du wirklich ganz, ganz großer Fan oder ist es bei dir auch mehr so, dass du dir dezidierte Musicals raussuchst?
Tendenziell würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall schon ein Fan. Hm.
Hast du einen Favoriten?
Hamilton 100 Pro. 100 Pro. Oh Gott. Hast du Hamilton eigentlich schon mal gesehen? Also diese Aufnahme auf Disney Plus zum Beispiel?
Ich kann das hier gerade nicht sagen, weil ansonsten wird eine andere Teilnehmerin hier in dem Raum jetzt sehr böse auf mich. Ich meine, sie ist eh schon immer sehr böse auf mich, aber wenn sie jetzt hört, dass ich das mal angefangen habe und ein bisschen entrüstet war, wie unglaublich mies das montiert gewesen ist, weil es kein Film hat und einfach nur, wir stellen eine Kamera auf eine Bühne und lass die mal machen, bekomme ich Haue. Deswegen sage ich dazu besser nichts.
Ja, es ist auch besser hier für alle Beteiligten, glaube ich.
Ja, also ich habe auf jeden Fall auch noch so einige Musicals, die ich unbedingt gerne sehen möchte, auch in echt. Und ich gucke auch ganz gerne so Musical-Filme. Also halt eben genau sowas wie halt Wicked. Hm. Mir fallen jetzt gerade keine Beispiele an.
Vorführeffekt.
Phantom der Oper.
Ich kann helfen. Greatest Mama Showman. Rent.
Ja, Greatest Showman.
Ich meine, den wundervollen Cats.
Naja,
lassen wir das lieber.
Kathi, wir wollen das hier schnell ernst nehmen, ne? Also.
Da habe ich auf jeden Fall total meinen Spaß mit. Ich habe auch so eine kleine Sammlung in meinem DVD-Blu-ray-Regal mit Musicals. Ganz klein.
Okay. dann merke ich schon, bin ich hier so der Spaßverderber oder Spielverderber. Aber wie gesagt,
ey, wir müssen alles in diesem Podcast abbilden.
Und wie gesagt, ich bin ja keiner, der jetzt Musicals per se komplett ablehnt. Ne? Das sollte man auch mal sagen, denn ich glaube, ein Musical allein das herzustellen ist, glaube ich, unglaublich aufwendig.
Oh ja.
Ich glaube halt nur, dass ein Musical, finde ich, halt auf der Bühne nochmal anders wirkt, als wenn du es auf der Leinwand guckst. Ich glaube, wenn ich einen Hamilton vor Ort sehen würde oder auch ein Cats, um das mal als prominentes Beispiel zu nehmen, ist das, glaube ich, eine andere Erfahrung, als wenn du es auf der Leinwand guckst.
Ja, also ich kann auch in Erfahrung sagen, Cats ist live eindeutig besser als in Filmform.
Ich würde es jetzt aber nicht gerne überprüfen erinnern, wollen, aber okay.
Wir haben vor 3 Jahren oder so, kam ja auch Tick, Tick, Boom und das fandst du auch nicht so schlecht.
Ja. Also ich
war ich überrascht, wie gut du tatsächlich fandst.
Also ich bin nicht der Antichrist des Genres. Bitte jetzt hier nicht falsch verstehen. Jetzt kommen wir mal nochmal zurück zu Wicked. Wie gesagt, das ist der zweite Teil, das sagt ja schon der Name. Ich muss übrigens sagen, ich finde den Originaltitel Wicked for Good wesentlich eleganter als der deutsche Wicked Doppelpunkt Teil 2. Der tatsächlich ein bisschen kürzer ist. Der erste Teil ging 160 Minuten, der zweite Teil ging jetzt 138 Minuten. Da werden wir vielleicht gleich nochmal ich kann nicht mehr. Was ist die Magie des Films? Die bringt mich einfach jetzt komplett zum Stolpern. Aber
du bist einfach zum Blechmann und deswegen merkt man das jetzt schon, wenn du mit dem Stottern anfängst.
Normalerweise, wenn ich mit dir Podcast, werde ich zum Feigen Löwen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber Kathi, erzähl mir mal bitte, wie hat dir der erste Wicked, also der Kinofilm, gefallen und wie allgemein stehst du zu Wicked? Ist es eins der Lieblingsmusicals oder?
Also, ich fand den ersten sehr, sehr gut. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem. Ich habe den auch mehr als einmal schon gesehen, was jetzt niemanden überraschen dürfte. Und auch vor kurzem erst wieder mit einer Freundin rewatcht, die ihn noch nicht kannte. Und das ist einfach, ich finde den ersten wirklich, wirklich gut. Ich finde den schauspieltechnisch geil. Die Songs sind, diese Songs sind einfach geil. Ich mag alles an dem. Ich mag, wie der erzählt. Ich mag, wie er das alles aufbaut. Und ich mag die ganzen Charaktere. Ich finde den wirklich, wirklich gut.
Melanie, wie ist es bei dir?
Ich hatte letztes Jahr auch definitiv richtig viel Spaß mit dem. Ich glaube, der ist sogar in meinem Jahresranking auf dem 6. Platz gelandet. Also war für mich auf jeden Fall ein Highlight. Ich finde das Casting richtig, richtig gut. Also Cynthia Erivo und halt Ariana Grande, finde ich, war eine sehr, sehr gute Wahl.
Auch Michelle Yeoh. Ja. Da kann ich stundenlang bei allem zuschauen.
Jonathan Bailey auch. Ja. Also ist halt einfach wirklich ein toller Cast. Und die Inszenierung fand ich auch richtig schön. Also wie das Ganze auch so gestaltet war. Ich finde, das wirkt auch relativ hochwertig und so. Also, und auch die Choreografien, wie halt wirklich auch die Musical-Szenen selbst inszeniert wurden. Einfach geil.
Ich finde diese Dancing Through Life-Szene im ersten, also das Ganze von Bücherei bis zu dem Ballroom, wo sie dann sind, das ist einfach choreografisch, das ist ein Wahnsinn. Mit dieser drehenden Bücherei, die sie haben und alles. Ich finde das einfach. Ich könnte das also stundenlang anschauen auf Dauerschleife, glaube ich.
Ja. Ja, wirklich.
Ja, Überraschung. So euphorisch, frenetisch stehe ich dem ersten Wicked nicht gegenüber, aber ich sag's ganz ehrlich, ich bin reingegangen und dachte, das wird jetzt für mich ein 160 Minuten Folter. Aber ich fand den echt ganz gut. Ich fand den nicht super, aber ich fand den wirklich auch ganz gut. Ich habe mir den gerne angeguckt und war dementsprechend auch jetzt eher positiv gestimmt, was jetzt den zweiten Teil angeht, denn man kann ja ganz klar sagen, die wurden ja back-to-back gedreht, also in einem durch. Das ist im Prinzip ein großer Film. Das heißt, ihr könnt den dann vermutlich, es werden ja viele Kinos das auch anbieten, Teil 1 und Teil 2 so hintereinander durchgucken, dann habt ihr halt eben ein großes, ich nenne es mal Musical-Epos. Ob das jetzt ein gutes Epos geworden ist oder nicht, das werden wir jetzt hier herausfinden. Ich habe aber so das Gefühl, so die ersten Tendenzen gehen schon so in Richtung, ja, kann man sich angucken, aber bleibt gerne dran, denn vielleicht gibt es ja noch Überraschungen, wer weiß.
Ja, vielleicht zeigt das Tool mir, dass er wirklich keine Ahnung von nix hat.
Ja.
Wer weiß.
Eine Sache möchte ich im Vorfeld noch klarstellen. Wir werden hier nicht groß spoilern. Wir werden bestimmt Sachen verraten, die Leute, die die Oz-Welt kennen, dann vielleicht ein bisschen irritieren könnte. Es sei uns verziehen. Aber ich glaube, wir kommen hier durch, ohne groß zu spoilern. Was aber ganz klar gesagt werden muss, wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, glaube ich, es gibt für euch keinen Grund, den zweiten zu gucken. Ihr müsst, glaube ich, schon den ersten gesehen haben, weil ich hatte eine Begleitung mit dabei bei der Sichtung. Ich habe ihm gesagt, mein lieber Freund, guck dir doch bitte den ersten Teil vorher an, sonst hast du Probleme. Er hat es verneint, er wollte das nicht, er hatte keine Zeit, was auch immer. Und er hat es sehr bereut, weil er hat nichts verstanden. Ihr beiden, würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, solltet ihr den zweiten nicht angucken?
Außer ihr habt das Musical vielleicht gesehen.
Okay, ja, das stimmt. Also, ja,
ja, gut. Obwohl, also, ich meine, man kriegt im zweiten nicht auch alle Infos, oder? Sie ist böse und sie wollen sie vernichten, Punkt. Dann ist es halt ein bisschen eine andere Story, aber an sich...
Ja, aber so dieser emotionale Impact.
Ja, natürlich, ne? natürlich. Das auf keinen Fall. Die ganzen auch, wo die Charaktere herkommen mit ihren Gefühlen und warum Sachen passieren. Aber so jetzt die, ich glaube, die grobe Handlung kommt man auch mit, wenn man jetzt den ersten nicht gesehen hat. Oder wenn man nur Wizard von Oz kennt oder so.
Gut. Wäre das auch abgehakt. Melanie, kannst du uns eben mal kurz erzählen, was ist denn so die grobe Handlung von New Wicked Part 2?
Ja, also, Elphaba. Das ist unsere Hauptfigur. Also Wicked Part 1 hat ja damit geendet, dass sie quasi Defy Gravity, sie ist losgeflogen und sie hat sich quasi abgeschotten vom Rest und möchte jetzt quasi eigentlich dem Volk von Oz weismachen, dass der Zauberer sie anlügt. Ne? Und sie versucht dann auch den Tieren zu helfen, weil die werden ja von den Bürgern von Oz und auch von dieser ganzen Propaganda, die so von dieser Smaragdstadt gepusht wird, werden die ja ausgegrenzt und die versucht dann den Tieren zu helfen. Sie versucht der Bevölkerung zu sagen, dass der Zauberer irgendwie nicht so die beste, netteste Person ist, die es gibt und dass er ein bisschen shady ist, sagen wir mal so. Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen ihre Mission, aber dann versuchen auch noch Figuren halt so ihr zu helfen, sie zu unterstützen. Aber sie trifft immer wieder auf Hindernisse. Ich glaube, das können wir so einfach stehen lassen. Oder?
Doch, ja. Das
reicht
aus. Das
ist ja ihre Mission letztendlich. Ja. So, das möchte
ja, und vor allem auch zu zeigen, dass der Zauberer halt keine Macht hat und halt ein Lügner ist. Und alles, was er so darstellt, was er ist, was er kann, halt nicht stimmt.
Ja.
Wobei, dass er keine Macht hat, ist ja so nicht ganz richtig. Es ist ja schon, also das Thema Politik war ja auch im ersten Teil sehr wichtig. Es geht ja auch um Manipulation, dass diese Bürger da von Ost glauben, das ist der voll der krasse Superdude, aber eigentlich...
Ja, also keine magische Macht, dass er nicht zaubern kann, das ja. Ich meine.
Das ist ja mein erster Punkt. Ich finde, dass der zweite Teil nochmal ein bisschen mehr politischer geworden ist als der erste. Es geht ja wirklich um Manipulation. Und natürlich kann man dann auch natürlich Schlüsse ziehen zu unserer aktuellen Weltlage, das ist sehr, sehr einfach machbar. Das ist natürlich jetzt nicht besonders tiefsinnig, aber ich fand es schon ganz nett, dass der zweite Teil diese politische Dimension nochmal so ein bisschen aufbaut. Wie siehst du das, Kathi?
Ja, ich meine, da macht ja der erste schon kein Hehl draus, dass alles, was da passiert, auf starker Propaganda beruht und Leute halt auch nur vorgeben, was zu sein, was sie gar nicht sind und auch Versprechen machen, die sie gar nicht halten können und so weiter. Und ich meine, im zweiten fällt dir auch ganz explizit der Satz, wenn ich dich habe, brauche ich die Tiere Sündenbock nicht mehr. Ja. Das heißt, dass da alles irgendwie halt abgewälzt wird und keine Verantwortung fürs eigene Handeln übernommen wird, sehen wir da ja mehr als genug, aber halt auch, also klar, das ist halt alles vom Zauberer ausgehend, aber dann auch auf anderen Ebenen, dass halt von Gelinda zum Beispiel, dass sie halt auch dieses, ich sag jetzt mal, dieses komfortable Leben halt möchte und sich dann vielleicht nicht gegen den Zauberer stellen möchte, weil sie halt Angst hat, was das mit ihrem Leben macht und aus ihrer Komfortzone sie halt raustreibt, was bei Alphaba halt anders ist und die sich halt losgerissen hat. Da ist so viel auch drinnen. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich stundenlang die einzelnen politischen oder gesellschaftlichen Ströme darin analysieren, wird sehr, sehr, sehr viele Schlüsse ziehen können zu, wie es zur Zeit ist und wo das hinführen kann.
Mhm.
Melanie, wie wichtig war dir diese politische Dimension oder findest du, dass sie gar nicht mal so viel in die Waagschale legt?
Ich finde, es macht schon sehr viel der Handlung letztendlich aus. Mhm. Und auch so, es ist irgendwie auch wichtig, irgendwie letztendlich auch für Elphabas Figur. Und wo ihre Reise ja letztendlich auch hingeht, so, ne, weil sie ist ja auch ganz zentral in diesem ganzen Konstrukt dieser Propaganda drin. Sie spielt da eine ganz wichtige Rolle. Und vor allem, wenn wir dann Richtung Ende gehen und was so mit ihr, also was ihr Schicksal ist letztendlich, finde ich, das ist es natürlich, es hat halt auch letztendlich viel mit ihr zu tun, so, und dieser Mechanismus, wie letztendlich auch die Gesellschaft in Oz funktioniert. Und das kann man sicherlich auch auf andere Gesellschaften übertragen, die vielleicht auch mal existiert haben oder immer noch existieren, ne? Ja, und das fand ich, ich weiß nicht, ich mag einfach richtig gerne, wie Wicked anhand dieser Fantasiewelt diese Themen verpackt, die es aber auch in unserer Welt gegeben hat und immer noch gibt. Und das finde ich einfach, ich finde, der Film macht das so klug und dann auch mit dieser Figur Elphaba das halt so darzustellen, wie das Ganze theoretisch funktionieren kann. Also ich mag es total gern. Auch schon im ersten Teil mit den Tieren, das alles fand ich auch schon richtig gut.
Also es ist halt vor allem, ich meine, es ist halt ein Musical und denen wird ja auch oft nicht so die, ich sag's mal, Tiefe nachgesagt, weil das ist halt auch sehr viel Klischee, was halt komplett darauf ankommt, in welche Art von Musical man sich begibt. Es gibt sehr, sehr viel gute politische oder gesellschaftskritische Musicals. Aber ich sag mal, das Klischee von Musicals ist doch meistens, ja, das ist halt nur irgendwelches Herumgetanze und Gesinge oder Gehupfe und da kommt ja eh nichts dabei raus. Aber ich finde, genau unter diesem Klischee hätte Wicked so eine einfache Story von Gut und Böses sein können, die es aber zum Glück nicht ist, sondern das ist viel, viel tiefgründiger und vielschichtiger als das sind die Guten und das sind die Bösen, die rein Guten und die rein Bösen. Und das finde ich schön, vor allem in dem Genre, in dem es halt spielt, dass es da tatsächlich auch, also zumindest, ich glaube, fast alle Figuren, die nicht komplett gut und nicht komplett böse und immer irgendwie, auch wenn sie den Stempel aufgedrückt bekommen, der du bist die Gute, du bist die Böse, dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Und das finde ich irgendwie das Schöne daran.
Ja, sie haben wirklich alle Nuancen, das muss man wirklich sagen, ne?
Ja, welcher Figur ich aber da irgendwie meine Probleme hatte, war wirklich der Wonderful Wizard of Oz, gespielt von Jeff Goldblum, weil er eigentlich schon echt fiese Sachen macht, aber Jeff Goldblum den so ein bisschen darstellt wie so, ja, bin ich heute mal böse? Hey.
Ja, aber genau das ist es ja, dieses, ja, er macht so viel Scheiße und er macht, also verletzt damit so viele Menschen und Tiere, aber für ihn ist das alles nur so ein Mittwochnachmittag im Prinzip.
Ich meine, einer der besten Momente für ihn ist auch, denn wenn er so, er hat immer so diese kleinen Fläschchen, wo er so trinkt und dann sagt er auch, er trinkt das halt, das betäubt den Schmerz. Das fand ich war mit so einer der besten Momente, die er hat, aber ansonsten muss ich sagen, ich weiß, Jeff Goldblum gilt so als Kultdarsteller und ist auch ein guter Schauspieler, aber da, ja, so, der hat bei mir nicht so richtig funktioniert. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass seine Assistentin, nicht die Assistentin, aber seine Kollegin, gespielt von Michelle Yeoh, die ist halt einfach nur böse, ne? Die ist halt, also,
ja.
Die,
ja.
Ne? Ja. Aber das macht sie auch gut.
Aber das ist ja auch das, was so funktioniert. So, sie ist die im Hintergrund, die ganzen bösen Pläne hat und er ist so dieses, ich sage jetzt mal, freundlichere, und dann mit seinem Gesicht so nach außen hin, jetzt nicht weil er halt auch sie viel mit macht, sich da auch irgendwie rausreden kann, sagen kann, nö, Basch, schon ist nicht so, bin nicht ich, aber halt da trotzdem tief mit drinnen steckt und deswegen sie auch im Hintergrund so agieren kann.
Ich wollte auch noch mal kurz sagen, ich finde, dass dieser Teil auch deutlich düsterer ist noch mal als der erste. Ich finde, der erste hatte so ein bisschen wirklich was von so einem Highschool-Setting. Also nicht,
ja.
Also, ne, also nicht Highschool, nein, aber halt Uni-Setting, ja. Ne, also ja. So Akademie-Setting, ne, und auch da so zum Beispiel, allein in diesem Song Popular geht es ja so ganz viel darum, dass Elphaba jetzt so durch Glinda also beliebt gemacht werden soll und sowas und es geht so um so Annäherungen und hier jetzt im zweiten ist alles eigentlich nochmal deutlich düsterer.
Ja, definitiv. Du hast ja auch mit Dancing for Life und so hast du diese Leichtigkeit, dass wir schon irgendwie halt durchs ganze Leben durchkommen und das, wird schon alles und schalt's Hirn einfach ab und dann geht das schon. Und dass das Leben halt einfach ist, wenn man nicht nachdenkt. Und das hast du im zweiten halt so gut wie gar nicht mehr.
Ja, also ja, ich finde der zweite, der ist düsterer als der erste, aber wir müssen jetzt nicht übertreiben, es ist jetzt auch kein wirklich düsterer Film. Also es bleibt ein Märchen, ein etwas erheiterndes Musical, das an der Oberfläche sehr bunt, sehr erheiternd ist. Wenn man dann ein bisschen tiefer geht und man muss nicht so tief bohren, entdeckt man dann mehr. Der zweite Teil hat ja auch im Gegensatz zum ersten FSK-12 Freigabe. Ich kann mir auch erklären, woran das liegt, aber ihr müsst jetzt keine Angst haben, ihr könnt da gerne mit eurem Sechsjährigen reingehen. Ich glaube nicht, dass der Film irgendwie verstörende Inhalte, also würde ich jetzt mal sehen. Und ich bin der Pädagoge.
Das hat der erste für einen eine Sechser?
Der hat eine Sechser-Freigabe, ja.
Okay. Ja, finde ich eigentlich, also ich mein, gruseliger ist dieser Zauberkopf im ersten, bis ja eigentlich eh nicht möglich. Und wenn der überstanden ist,
ja,
dann.
Also es gibt halt im zweiten, finde ich, es gibt ein bisschen mehr Action, dezent mehr Action. Und halt eben, es gibt so ein paar Momente, wo Leute, sag ich mal, sich gegenüber konfrontieren, sag ich mal. Und ich glaube, das könnte auch mit dafür sorgen. Aber Leute, wie gesagt, ihr dürft ja, wenn ja euer Kind 6 Jahre alt ist, dann dürft ihr das ja mit ins Kino nehmen und ich sehe da aktuell kein Problem, warum man das nicht machen sollte. Und ihr kennt euer Kinder besser als ich, von daher. Möchte jetzt hier keinen Pädagogikratgeber abgeben, das wäre, glaube ich, jetzt auch vermessen. Was ich aber sagen möchte ist, die Politik war ein wichtiges Thema im ersten Teil und ist auch im zweiten wieder vorhanden. Was im ersten Teil auch ein, ich nenne es mal, Qualitätsmerkmal war und wo ich auch ganz klar sage, das finden wir auch im zweiten Teil wieder, ist ja, die Wertigkeit der Inszenierung. Teil 1 wie Teil 2 sehen wirklich toll aus. Die Effekte sind gut. Natürlich erkennt man, dass dieser besprechende Braunbär nicht echt ist, aber er ist trotzdem gut getrickst, ja?
Surprise,
ich weiß, ja.
Und die fliegen ab und können auch nicht wirklich fahren. Ja, was für eine Überraschung.
Ja. Ich würde es aber halt gar nicht so sehr jetzt auf die digitalen Effekte schieben, dass es so gut ist, sondern halt wirklich die Bauten, die Kulissen. Das ist halt alles gebaut, das sieht echt aus, das ist fantasiereich, die Kostüme sind bunt und fantasiereich. Das ist, wenn man ein bisschen was dafür übrig hat, macht es, glaube ich, einfach alleine richtig Spaß, das über 2 Stunden lang in dieser bunten Fantasiewelt zu versinken. Von daher würde ich sagen, wenn ihr das in Teil 1 gemocht habt, dann könnt ihr euch darauf freuen, genau das Gleiche bekommt ihr, was wenig überraschend ist, auch im zweiten Teil. Melanie, wie hast du das denn wahrgenommen?
Und da schreibe ich zu 100%. Ich fand auch die Kostüme nochmal in diesem Teil auch richtig, richtig toll. Also, was Glinda wirklich getragen hat für Sachen. So schön.
Das ist das Einzige, was ich kostümtechnisch nicht verstanden habe, was ich beim Schauen schon dachte, so, die Wache halt, wo Pharaoh dann der Wachmeister, die haben 3 Ärmel.
Ja.
In ihren Jacken.
Ja,
was war das?
Ja,
also die haben 2 Ärmel für die Arme, da ist ein 3. Ärmel, der da rechts, der rechten Seite noch so runterhält. Das ist super unpraktisch, oder?
Ja.
Vom Anziehen auch, wenn du da so falsch reinschlupfst, was machst du denn dann?
Was ich mich ja mehr gefragt habe, und da kommt halt wieder jetzt der Action-Fan in mir durch, so, die haben halt auch so Pistolen und die sehen halt echt ein bisschen albern aus. Also dachte ich auch so.
Ich habe mir auch gedacht, wie funktioniert das? Was
Die Pistole schaut eher aus wie der Zug, also der Emirates-Zug. Da habe ich auch so gedacht, so, wo drückst du da ab? Wo kommt da eine Kugel? Oder was kommt da raus am Ende? Laser, eine Kugel? Keine Ahnung.
Also ganz ehrlich, wenn Elphaba mit den Borsten ihres Wesens auf mich zeigen würde, hätte ich mehr Angst, wie wenn mir jemand von der Wache mit dieser Pistole auf mich zielen würde. Muss man sich ganz ehrlich sein.
Das sieht wirklich aus wie so ein Kinderspielzeug.
Ja. Okay. Wir sind uns jetzt bei der Politik einig gewesen, wir sind uns bei der Wertigkeit der Inszenierung, der Bauten, der Kostüme einig gewesen. Es könnte sein, dass wir uns jetzt uneinig werden. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Punkt. Ich möchte hier nochmal ganz klar und deutlich machen, dass wir im Vorgespräch gesagt haben, hier wird nicht gesungen. Ich möchte das hier nochmal hervorholen. Es wird nicht gesungen und wir reden jetzt mal bitte ein bisschen über die Songs. Es wurde ja schon gesagt, der erste Teil endete mit Defying Gravity, was ja so die Hymne ist von diesem Musical. Ich, wie gesagt, das ist einfach nicht meine Musik, ich sag's direkt. Ich sage nicht, dass es scheiße ist, ich sage nur, es ist nicht meine Musik. Ich würde mir das privat einfach nicht anhören. Wenn es, wie man so schon sagt, wenn es im Radio oder bei Spotify laufen würde, ich würde es weder leiser noch lauter machen, so würde ich es ausdrücken. Und wenn man anfällig ist für diese Songs, Kathi, du darfst gleich was sagen, kann ich nachvollziehen, dass man dann eine gute Zeit hat. Aber ich von meiner Warte muss sagen, ich fand die Songs im ersten Teil für mich einfach ein bisschen stärker. Und mir fehlte im zweiten Teil, und ich weiß, mich werden jetzt Rick Film lynchen wollen, aber mir fehlte so ein wuchtiger Song wie, das ist jetzt der eine Song, so wie Defying Gravity. Mhm. Ich fand, die Songs waren gut inszeniert, die waren gut vorgetragen, gar keine Frage. Aber ganz oft kam es mir so vor, dass sie zwar die Handlung voranbringen sollen, aber auch ganz oft die Handlung für mich ausgebremst haben. Kathi, los, leg los.
Also ich verstehe, woher du kommst. Es stimmt schon, vor allem mit, also Popular und Defying Gravity sind halt im ersten Teil schon die Songs, die man, glaube ich, auch am meisten kennt aus Wicked. Ich glaube, Popular ist auf TikTok, glaube ich, auch irgendwie nochmal groß durch die Decke gegangen. Und ich glaube sogar vor dem ersten Teil damals noch. Und deswegen ist er, glaube ich, auch mehr in den Köpfen. Aber ich muss auch sagen, also der zweite hat schon Banger an Songs, auch wenn sie vielleicht nicht die bekanntesten sind, aber auch wie die, also ich glaube, deswegen glaube ich auch, dass er gut ein Double Feature funktioniert, weil auch wie er die Songs im ersten Teil auch aufnimmt und die Themes da von den Figuren, funktioniert das schon sehr, sehr gut. Und ja, ich, also es gibt dann natürlich das Duett zwischen Avoba und Fiero, das As Long As You Are Mine, glaube ich, und natürlich dann auch Witch of the East und Witch is Dead und was dann noch alles kommt. Ja, ich bin Fan von diesen Songs. Das kann sie dann das sagen.
Melanie, wie war es für dich und die Songs im zweiten Teil?
Okay, ich stimme dir jetzt tatsächlich zu, Stu. Ich muss es sagen.
Was Leute jetzt nicht sehen, du versuchst gerade zu tanzen, ne? Und mach mal wünscht, ich bin ohne Kamera.
Ich habe gesagt, es wird nicht gesungen. Nicht tanzen, aber mal nicht die Rede.
Ich weiß nicht, ich muss irgendwie sagen, für mich hat irgendwie, ich hatte irgendwie ein bisschen das Gefühl jetzt im Nachhinein, dass für mich, also ich fand die Songs halt irgendwie, da sind mir jetzt mehr direkt, weil nach dem ersten Teil sind mir mehr irgendwie direkt, also habe ich halt mehr, wie heißt es?
Ohrwurm?
Ja, Ohrwurm, beziehungsweise ich konnte sie mir irgendwie besser merken oder sie sind eigentlich eher für mich ein bisschen mehr herausgestochen. Natürlich Popular und Defying Gravity. Defying Gravity und Popular kannte ich auch sowieso schon vorher. Natürlich ja, stechen die dann hervor für mich. Aber auch sowas wie The Wizard and I, auch den habe ich davon noch nicht gehört ja. Und den fand ich großartig in dem ersten Teil. Mhm. Und jetzt in dem zweiten Teil, da sind auf jeden Fall auch gute Lieder dabei. Mein Favorit ist auf jeden Fall das Duett am Ende, also For Good.
Oh ja.
Yeah. 100 Pro. Aber ich muss auch sagen, so von der Inszenierung fand ich irgendwie den ersten Teil auch spektakulärer. Hm. Also irgendwie da hatte ich irgendwie das Gefühl, so in diesem Highschool-Akademie-Setting irgendwie, da haben die auch nochmal so viel, ne, eben zum Beispiel so Dancing Through Life, da haben die ja einfach nochmal, ich hatte das Gefühl, das war irgendwie grandioser, irgendwie größer auf eine Weise und ja, hier war das jetzt alles ein bisschen kleiner. Es liegt vielleicht auch, also spiegelt vielleicht auch die Handlung wieder, das kann auch sehr gut sein, aber irgendwie präferiere ich tatsächlich den ersten Teil über die Darstellung jetzt vom zweiten Teil.
Stimmt, es gibt im zweiten jetzt so keine, also große Musicals, das ist wie Dancing for Life halt mit so, klar, es gibt immer die, wo sie halt im, also Gelindern im Munchkinland ist und dort mit den Leuten halt ein bisschen singt, aber es ist keine so eine große, ich nenne es gern Kardinenszenen, sowas wie es bei High School Musical halt gibt, wo dann so ein ganzes so Songwriter auf Tischen tanzt im Prinzip, was in Dancing for Life auch so ist, und das ist so ein typischer Musical-Trope halt auch, jetzt egal, ob es eine Schulkantine ist oder jetzt irgendwas anderes. Aber das gibt im zweiten jetzt nicht, was, glaube ich, auch handlungsbedingt halt ist, weil du nie diese großen Menschenmassen hast, bis auf wenn sie sich dann auf den Weg machen, um die Hexe zu töten.
Ja,
halt.
Das fand ich auch richtig, richtig gut. Die
ja,
so.
Wo sie tatsächlich das funktioniert auch. Ich bin eigentlich auch ein Fan von so großen Ensemble-Szenen, wo dann, weiß ich nicht, 50 Leute so eine große Choreo tanzen. Das finde ich eigentlich auch schon geil. Und das stimmt, das gibt es da jetzt nicht in dem Film.
Ja. Also es ist trotzdem natürlich alles wirklich top inszeniert. Aber ich hatte halt ganz häufig das Problem, und der Film ist halt wirklich auch mal um einiges kürzer als der erste Teil, aber es gab ganz häufig bei mir so das Gefühl, okay, ich finde die Geschichte, die gerade erzählt wird, eigentlich ganz spannend, und dann kommt halt ein Song, und ja, manchmal führt der Song die Handlung weiter, aber ganz oft für meinen Geschmack war es einfach so, wir singen jetzt nochmal 5 Minuten, dass wir uns früher mehr geliebt haben als jetzt, und ich so, okay, ja, das ist schön, dass sie das tut, aber es bringt die Handlung nicht weiter, sodass ich sagen würde, dass Wicked Part 2 alleine wegen der Laufzeit ein höheres Tempo hat, aber narrativ gesehen fand ich den ersten irgendwie runder, muss ich sagen.
Mhm. Ne? Finde ich auch.
Ja. Also, ich muss auch sagen, dafür, dass der erste länger geht, ist irgendwie runder, das stimmt. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht so ganz die großen Probleme im zweiten, wie du. Ich finde den trotzdem in dem, was er in sich erzählt, schlüssig. Ich finde trotzdem, dass der ein gutes Tempo an den Tag legt und dass der trotzdem, ich finde auch die Songs gut integriert und alles. Also das hat mich jetzt nicht gestört. Aber ich muss, glaube ich, auch sagen, dass ich Teil 1, vielleicht einfach da, dass ich ihn schon öfters gesehen habe, kann natürlich jetzt auch sein, dass ich den besser fand als den zweiten, nicht als den zweiten schlecht fand.
Ja, ich finde irgendwie auch so von der Narrative und wie der Plot sich entwickelt hat, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass der erste einfach so nicht logisch schlüssiger, aber irgendwie der Plot ist irgendwie besser verlaufen. Der zweite kam mir manchmal so ein bisschen durcheinander vor auf eine Art und Weise.
Also ich möchte nicht vorspringen, aber ich habe auch ein ganz großes Problem mit dem Finale. Dieses Finale wirkte auf mich so unglaublich gehetzt. Also ich hatte das Gefühl, sie bereiten gerade das Finale vor und 3 Minuten später war es das dann auch schon. Und ich dachte, okay.
Ne,
mal ganz davon zu schweigen und darüber können wir dann gerne gleich nochmal reden. Ich finde auch nicht, dass der Film ein Happy End hat. Da kann man drüber diskutieren, aber ich finde, das ist kein Happy End und das muss ja nicht Schlechtes sein. Aber ja, irgendwie der ganze Film, also der ist nicht verkehrt, der ist nicht schlecht, der ist jetzt keine Katastrophe. Aber ich saß gestern wirklich im Kino und dachte mir ganz häufig so, irgendwie fühlt sich das gerade erzählerisch nicht richtig an. Es ist halt unrund. Mhm. Also irgendwie, er stolpert mir ein bisschen zu viel.
Ja, er hat irgendwie sehr viele narrative Sprünge auch. Mhm. Zum Beispiel, wenn die da auch so losgehen, also ich kann natürlich verstehen, dass man da so ein bisschen strafft und jetzt nicht diesen ewigen Weg zahlt, aber man hat das Gefühl, wenn die so von dieser Smaragdstadt losgehen, dann sind die quasi schon in einer Minute drüben bei Alpha an diesem Schloss. So. Also, wir gehen gerade so los und dann, wir sind schon da.
Ja. Ja, aber dazu muss man auch sagen, dass das halt auch nicht die Geschichte ist, die in diesem Film erzählt. Also die Geschichte im Film ist nicht die Geschichte von Dorothy, wie sie sich auf den Weg macht, um die Hexe zu töten, sondern die Geschichte im Film ist die Geschichte von Alphabar, wie sie zu der Hexe wird, die da getötet wird.
Aber ich meine, Dorothy kommt ja drin vor und nein, wir sehen Dorothy nicht, wir sehen nur die Schuhe und sie von hinten und der Regisseur John M. Chu hat ja gesagt, das hat er deswegen gemacht, weil er diesen Klassiker halt eben ist, er soll halt beide für sich selbst stehen, wo andere halt wiederum sagen, ich glaube, es könnte auch ein Punkt sein, ja, ihr hattet einfach die Rechte nicht bekommen, weil ich glaube, die Judy Garlands Erben auch nicht so erpicht drauf waren, aber okay, who cares, hat mich jetzt nicht so gestört, aber ich finde halt, wenn du so etwas reinbringst wie Dorothy und der Wizard of Oz, oder das Zauberer von Oz aus dem Jahre 36, ist halt einer der größten Filmklassiker, den es nun mal gibt, finde ich es schon ein bisschen arg wenig, was sie damit machen. Vor allem, weil die dann auch den Löwen hineinbringen, der im Original anscheinend gesprochen wird von Colman Domingo. Übrigens, wir haben den Film in deutscher Fassung gesehen mit englischen Songs und da würde ich auch sagen, es war eine gute Entscheidung, die Songs bei uns zumindest nicht zu übersetzen.
100 Pro.
Genau.
100 Pro.
Und es kommt dann auch der Tin Man, wie heißt der im Deutschen, Tin Man?
Blechmann,
genau.
Oder? Blech,
ja. Und auch noch eine Vogelscheuche. Ich meine, das ist so die OGs von The Wizard von Oz. Um es mal so auszudrücken. Und wir erfahren ja auch so ein bisschen, woher zum Beispiel der Tin Man kommt. Wir erfahren auch, woher die Vogelscheuche kommt. Aber da muss ich auch sagen, gerade das mit der Vogelscheuche, die wird, also ich möchte auf Spoilergrund jetzt nicht ins Detail gehen, aber sie wird halt erschaffen, sage ich mal. Und ich denke, oh, okay, das ist jetzt also echt krass. Und dann kommt die aber erst in den letzten 10 Minuten wieder vor für so einen Rand. Oder dachte mir, das ist mir zu wenig. Bin ich ganz ehrlich. Also das war mir, das hat bei mir nicht funktioniert.
Ja, das mit der Vogelscheuche habe ich auch nicht ganz verstanden, aber was ich andererseits gut finde, ich glaube, das ist eine unterschiedliche Meinung, ist eben, dass sie auch Dorothy nicht in den Mittelpunkt stellen, auch wenn sie dann an sie auftaucht. Ich finde gut, dass Dorothy immer, ich sage jetzt mal, so eine Schattenfigur, also das halt so einfach vorbeiziehen, halt klar, anhand der Kleidung und an den Zöpfen und an den Schuhen erkennt man, dass es Dorothy ist, aber ich finde gut, dass Dorothy dann nicht den Raum bekommt, weil wie schon gesagt, das ist nicht die Geschichte von Dorothy. Hm. Ja, darum geht's nicht. Wenn ich wissen will, was mit diesem Mädchen passiert, schaue ich den Wizard von Oz. Und darum geht's dann nicht, und da geht's nur darum, wie die Figuren, also vor allem Glinda und Alphaba, wie die Dorothy wahrnehmen. Und dafür war es mehr als genug. Und das fand ich gut, weil ich hatte dann wirklich schon Schiss, dass es irgendwie dich da jetzt nochmal anschauen muss, wie sie da jetzt diese Yellow Brick Road entlang gehen und dann da nochmal irgendwas Struggle. Aber darum geht's in dem Film nicht. Und deswegen mag ich das, wie sie Dorothy da eigentlich integrieren.
Also, ich gebe dir da recht, dass es kein Film ist, der jetzt sich um Dorothy dreht, das ist klar. Aber wie sie sich halt zeigen, finde ich, ist, also, das war mir, das hat, also
ich mochte,
das hat nicht funktioniert für
ich
mich.
Ich mochte das, ich, für mich schon, ich mochte, dass sie halt immer diese Schattengestalt halt ist, die halt dann auftaucht und wo ihr ja schon auch gezwungenermaßen wissen, was passiert, weil wir alle ein bisschen von Oz gesehen haben.
Natürlich.
Aber das... Aber dass sie halt, dass sie da kommt, wir wissen, wie sie nach Oz kommt, wir wissen, warum sie nach Oz kommt, und dass ihr da nicht mehr Raum eingeräumt wird, finde ich gut, und das reicht mich eigentlich hoch an.
Aber mal eine ernsthafte Frage, ich meine, wir haben, weil wir natürlich alle filmaffin sind und uns auskennen, wir kennen den Film von 1936, oder wir wissen zumindest, was darin passiert. Aber mal ganz ehrlich, mal angenommen, jemand kennt diesen Film halt eben nicht. Glaubt ihr, dass man dann Schwierigkeiten hat, überhaupt zu registrieren, wer ist diese Dorothy überhaupt und warum wird die so komisch gezeigt? Also warum sehen wir sie mal kurz von hinten und ihr hauptsächlich ihre Schuhe, aber niemals ihr Gesicht?
Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, dann ist es einfach halt nur die also ich will jetzt auch nicht zu viel da spoilern, aber ich glaube, dann ist es halt einfach, kann man es auch Stilmittel abschreiben, dass halt auch wie der Kampf am Schluss gezeigt wird, warum man sie nicht mehr sieht, als man sie sieht. Aus welcher Perspektive der letzte Kampf, also Dorothy gegen Alphaba, gezeigt wird.
Melanie, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Weil das können die Leute gerade nicht sehen, aber Melanie sitzt gerade seit 5 Minuten hier und nickt einfach die ganze Zeit. Nick.
Stimme zu.
Okay.
Sehr gut.
Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, wo es vielleicht sein könnte, dass wir uns uneinig sind. Und zwar möchte ich gerne mit euch...
Du magst es heute spicy.
Ich mag es heute richtig spicy.
So richtig.
Ja. Willkommen. Willkommen zur Reunion der Spice Girls. Ich frage mich gerade selbst, wie ich hier hinkomme, aber... Ja. If you want to be my review, you have got to give... Okay, ich möchte mit euch gerne über die beiden Hauptdarstellerinnen reden.
Weißt du, erst sagt, habt ihr noch, es wird nicht gesungen und der singt es eher dann.
Ich habe rezitiert, mein Liebe, ich habe rezitiert. Das ist was ganz anderes.
Ja, das war schon sehr melodisch.
Ja, melodisch rezitieren ist was anderes als singen. Okay, also, ich möchte mit euch über die beiden Hauptdarstellerinnen sprechen, nämlich Cynthia Erivo, die, glaube ich, bis auf den Oscar sämtliche Preise, die Hollywood zu bieten hat, schon erreicht hat oder bekommen hat, und Ariana Grande.
Gibt ihr den Oscar?
Definitiv. Popstar Ariana Grande. Und ich habe nochmal kurz in unsere Besprechung vom letzten Jahr, wo die Melanie auch mit dabei war, reingehört, und da habe ich sowas gesagt wie, hey, ich halte Ariana Grande für keine gute Darstellerin, aber die Rolle passt zu ihr. Und da bleibe ich bei. Die ist im ersten Teil wirklich gut. Ich finde jetzt, mein Problem mit ihrem zweiten Teil ist, dass ihre Figur Glinda halt auch ein paar Entwicklungen durchmacht, ein paar Emotionen halt passieren muss, die außerhalb ihrer Komfortzone sind. Deswegen muss ich sagen, ich finde, dass man im zweiten Teil deutlicher merkt, dass Ariana Grande vielleicht doch mehr Popstar ist als wirklich Schauspielerin. Ich finde das nicht furchtbar, versteht mich nicht falsch, die macht auch weiterhin einen guten Job, aber ich muss sagen, ich finde, man merkt, dass sie hier darstellerisch schon ein bisschen an ihre Grenzen kommt. Melanie, wie hat's dir denn gefallen im zweiten Teil?
Ich muss sagen, sie hat mir immer noch sehr, sehr gut gefallen. Ich verstehe aber deine Punkte. Aber ich fand sie immer noch, sehr gut. Natürlich gesangstechnisch ist sie auch wirklich crazy unterwegs. Also wie hoch sie auch gehen kann, ist schon krass. Aber ich verstehe, was du meinst. Sie war ja schon früher Schauspielerin, natürlich jetzt nicht in so sehr anspruchsvollen Filmen. Sie war halt bei Nickelodeon, dann war sie halt Sängerin und dann ist sie jetzt wieder Schauspielerin. Also
There and back again, ja.
Ja, also ich finde es dafür, wenn wir das jetzt so halt so in diesem Rahmen uns halt angucken, finde ich, ist total okay.
Ja, also ich finde definitiv, dass... also die Rolle ist doch wie für sie geschrieben. Also ich habe sie, wie es auch announced wurde, das Casting, habe ich mir die Bilder angeschaut und war so, ja, okay, die passt einfach vollkommen in diese Kinderrolle da rein. Und ich finde auch, dass sie das im zweiten Teil auch, wie auch schon im ersten, einfach gut verkörpert.
Ich wäre irgendwie ein bisschen gespannt gewesen, wie zum Beispiel Amanda Seyfried auch in der Rolle gewesen wäre, weil sie war ja auch eine der Glinda Varianten, Möglichkeiten. und ich glaube, sie war auch sehr enttäuscht, dass sie es nicht bekommen hat. Sie kann ja auch singen und alles. Und sie ist ja auch nochmal die krassere also sie ist mehr Schauspielerin jetzt als Sängerin. Ne? Sie ist in erster Linie halt Schauspielerin. So.
Ich glaube halt auch für die Rolle von beiden Figuren brauchst du auch, glaube ich, die Gesangskraft mehr als die Schauspielkraft. Die Erivo bringt jetzt beides mit. Das hat sie auch schon bewiesen in anderen Filmen. Und ja, wie gesagt, es gab beim zweiten Teil so ein paar Momente, wo halt eben Linda gewahr wird, dass ein paar Sachen nicht so laufen, wie sie es immer vorstellt. Und da muss ich halt sagen, fand ich, das hat sie nicht so gut dargestellt. Also, ich fand es nicht furchtbar. Ich glaube, dieses, ich fand es nicht furchtbar, habe ich jetzt schon gleich mal gesagt, aber es passt zum ganzen Film. Ich finde nichts in dem Film wirklich furchtbar. Aber so, dass ich sage, man merkt halt schon, die kommt da an ihre Grenzen. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, die Frau kann nicht schauspielern. Vielleicht wird sie auch mit den Jahren besser, weil diese Rolle ist für sie gemacht. Das war im ersten Teil schon so. Aber im ersten Teil war Linda halt noch ein bisschen, ich nenne es mal oberflächlicher. Die bekommt ja, hier halt tiefer.
Ist ja auch so.
Ne? Und deswegen, ich bitte nicht, liebe Grande-Fans, ich möchte damit nicht sagen, dass Ariana Grande oberflächlich oder dumm ist oder so, nicht falsch verstehen. Ich glaube nur, dass es einfach eine Art des Schauspiels ist, das liegt ihr besser als das, was jetzt teilweise im zweiten Teil von ihr verlangt wird.
Ne? Aber ich finde, Linda hat den besten Satz im ganzen Film, nämlich hast du deinen Verstand verlegt. Ich finde, den Verstand verlegen ist so lustig. Man muss ja, da gab es auch lautes Gelächter bei uns im Kino.
Aber das fand ich schon im ersten Teil ganz toll, dass die ja wirklich so eine eigene Sprache, so ein eigenes Vokabular auch haben. Sie sagen ja nicht, warte einen Augenblick, sie sagen ja, warte ein Uhrenticken oder so. Das zieht sich halt durch. Das finde ich auch wirklich sehr schön. Das führt dazu, dass diese Welt auch nochmal ein bisschen organischer wirkt. Ne? Das ist sehr nett. Wobei, mit der Welt, es ist jetzt so Richtung Nitpicking, aber es fällt mir schwer, die Größe dieser Welt irgendwie zu erfassen. Ne?
Oh ja.
Weil,
pass auf, ich hätte gerne eine Karte.
Es gibt eine Karte. Ich glaube, beim Wizard im Turm oder irgendwo hängt auch eine Karte, wo auch die ganze Yellow Brick Road und so einzeichnet sind. Aber da kann man auch keine Maßstäbe halt
ablesen. Es gibt ja auch so eine Reminiszenz an den großen Diktator, wenn hier der Wonderful Wizard of Oz mit diesem...
Ich dachte auch direkt daran.
Nee, weil, also, pass auf, das ist ein unfairer Vergleich, aber ich war am Wochenende im Herr-der-Ringe-Marathon und da ist einem irgendwie klar, wie groß Mittelerde ist. Und bei Oz ist es halt so...
Wir wollen Karten!
Genau. Und bei Oz ist es halt so, manchmal habe ich das Gefühl, das ist halt ein Unicampus und ein halbes Schloss. Dann ist es wieder gefühlt ein ganzes, richtig großes Land.
Wir wissen, es ist zumindest ein Unicampus und zwei Schlösser, die Fieros Family besitzt. Das wissen wir. Ja.
Das war auch so ein guter Witz, ey.
Ja.
Okay.
Aber das Problem hatte ich bei Oz schon, also beim Zauberer von Oz im Film, dass ich nie wusste, wie lang war sie jetzt tatsächlich bis zur Vogelscheuche unterwegs, wie lang war sie unterwegs, wie sie durch den Wald gehen und so, dass ich nie einschätzen konnte, ist die da jetzt seit 3 Tagen unterwegs oder war das jetzt so eine halbe Stunde spazieren?
Ja, oder wie weit läuft dieser Mob? Zu ihr zum Schloss.
Ja, genau.
Sind es 5 Minuten?
Wobei ich halt sagen muss, ich finde es auch irgendwie ganz passend und ganz sympathisch, weil es erinnert mich halt wirklich an so klassische Märchen. Weil damals, wenn du halt Rotkäppchen gehört hast, dann hieß auch, der Rotkäppchen ging durch den Wald. Das ist ja auch, kann ja alles sein. Es können 500 Meter sein oder 3 Meilen. Aber es hat ausgereicht, dass der Wolf wieder aufgelauert ist. Und dieses Märchenhafte hast du halt eben jetzt auch in dieser Welt. Also das, wie gesagt, das ist jetzt, soll jetzt kein Kritikpunkt sein, nur ich dachte mir irgendwann so, als vor allem wenn du halt diese Yellow Brick Road halt siehst, du siehst ja am Anfang des Films, wie sie halt hergestellt wird, und ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie größer, als ich dachte. Und dann im nächsten Moment wirkt es dann wieder kleiner, als ich dachte. Es gibt auch tatsächlich eine Sache, die ich sehr faszinierend finde. Und zwar, wir erfahren ja auch, dass es eine Welt außerhalb von Oz gibt. Klar, da kommt Dorothy her. Aber es gibt ja auch noch eine...
Ein Hinter-Oz.
oder wie ich es nennen würde, Dune, der Wüstenplanet.
Ja, definitiv. Das war auch ganz genau mein Gedanke. Das war auch outfit-technisch war das ganz genau mein Gedanke.
Ja. Ey, kommt Cynthia Erivo jetzt in Dune vor? War das ein Easter Egg?
Wer weiß. Okay. Ich komme zum nächsten Punkt auf meiner Liste. Wenn ihr noch irgendwas dazu beisteuern möchtet, dann behaltet es für euch. Nein. Ich möchte gerne nochmal über die Dramaturgie reden. Es gab mehrere Momente im Film, wo die Dramaturgie für mich einfach nicht funktioniert hat. Ein ganz spezieller Punkt ist, ich möchte das versuchen, so spoilerfrei wie möglich zu beschreiben, aber ihr wisst, was gemeint ist, hat was mit einem Haus zu tun, was vom Himmel fällt. Und einer Figur Schaden zufügt. Ja, ich meine, wie halt Dorothy auch dahin kommt, ne? Und da wird einer Figur, die für eine anderen Figur unglaublich wichtig ist, unglaublicher Schaden zugefügt. Dann kommt diese Figur da kommt diese eine dann diese Figur zum Tatort, nenne ich es mal, und ich dachte, oh, jetzt bekommen wir...
Ich stelle mich mal so vor, wie diese andere, also ich möchte sie spoilern, aber mein Hirn macht jetzt gerade ganz viele blöde Tatort-Jokes.
Ich sehe gerade auch Gil Grissom von CSI da so sitzen. So.
Ich sehe Till Schweiger neben stehen und...
Ja, so hat er wirklich das beschreiben. Also nochmal, es kommt zu einem Schicksalsschlag, ein sehr schwerwiegender, unglaublich brutaler Schicksalsschlag, wo ich selbst überrascht war, dass das passiert.
Wirklich?
Also klar, wenn man drüber nachdenkt, dann weiß man, klar muss das passieren, aber ich habe nicht daran gedacht, bin ich ganz ehrlich.
Okay.
Und es passiert der Schicksalsschlag, diese eine Figur kommt zu diesem, ich sag's einmal mal ganz grob, Tatort und denkt mir halt wirklich, jetzt geht's halt dramaturgisch richtig, jetzt kommt entweder ein richtiger, krasser, hammer, mega emotionaler Supersong oder aber die Figur rastet aus verständlichen Gründen komplett aus. Nee, passiert nichts. Die Figur kommt dahin und auf mich wirkt das so, oh ja, boah, das ist jetzt doof, ne?
Puh. Ja. Ne?
Und,
habe ich mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen.
Ja, ja, also ich finde, dass der Film dramaturgisch mich da komplett verloren hat. Das war mit einer der Stellen, wo ich dachte, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Melanie, wie hast du es aufgefasst?
Ich fand es auch so komisch. Weil danach ist halt so ein Geplänkel noch. Ja. Und ich war so, hä, warum lacht sie denn jetzt so? Und warum ist plötzlich so dieser Switch von todernst zu irgendwie so eine Leichtigkeit plötzlich, die im Raum steht und so ein Bitchfight, der dann stattfindet und so, hä? Also das habe ich auch so gar nicht verstanden und das fand ich so merkwürdig irgendwie.
Aber man muss ja sagen, dass es ja danach den Switch hier gibt. Also nachdem das ja passiert dann findet ja diese Charakterentwicklung oder dieser Switch im Charakter ja statt. Und dass das nicht gleich funkt oder passiert, kann ich auch irgendwo verstehen, wenn man dorthin kommt und dann so das mal verarbeiten und muss man gar nicht weiß, wie man reagieren soll.
Aber ich glaube, da passiert ja auch noch eine Sache, die dann noch on top kommt danach.
Ja. Also das.
Ja, aber ja.
Das Problem für mich ist halt, wie gesagt, dieser Schicksalsschlag ist unglaublich heftig, wirklich richtig heftig. Und die Hauptfigur, es geht um Elphaba, das kann man verraten, ist ja auch sehr emotional getrieben, was ja auch zu ihrer Figur passt. Und dann kommt die dahin. Und ich dachte wirklich, jetzt passiert irgendwas. Und es geht jetzt nicht darum, dass jemand sagt so, ah, sorry, aber der letzte Pinocchio-Eisbecher ist leider aus. Wir bekommen erst morgen wieder Pinocchio-Eisbecher. Es ist halt,
Nein!
Es ist halt wirklich was unglaublich
mein
Schlimmes.
Mein Pinocchio-Eis.
Ja, also wirklich. Und
Stu, du hast es mir versprochen.
Ja, ich habe mich angelogen, sorry. da muss ich wirklich sagen, das habe ich wirklich nicht verstanden. Ich fand, das war nicht gut gelöst. Das war für mich einer der größten Kritikpunkte, die ich jetzt habe. Diese Szene, die so wichtig ist, die verpufft komplett. Es wirkte auf mich mehr, sie kommt jetzt an und jetzt müssen wir irgendwie was machen. Also es wirkte auf mich so ein bisschen, als ob sie sich nicht trauen würden, dem Publikum mal ein bisschen was herauszufordern emotional. Und das fand ich schade.
Ich würde gerne wissen, wie es im Musical tatsächlich ist. Ob es da genauso ist oder ob das irgendwie anders gelöst wird dort. Das würde mich interessieren, aber das weiß ich leider nicht.
Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben oder bei uns bei Discord, bei unserem Community Hub. Schaut mal in die Shownotes, da ist ein Link. Da könnt ihr uns gerne dann joinen, wie es so auf Neudeutsch heißt, und uns dann nicht nur Feedback geben, sondern auch sagen, wie ist es im Musical, wenn ihr das Musical gesehen habt. Kurze Frage, Zwischenfrage an dich, Kathi, du bist ja unsere Expertin. Gibt es Wicked eigentlich in Deutschland?
Ich glaube nicht.
Okay. Ich glaube auch nicht.
Also in Hamburg finde ich diese Zeit nicht und sonst wüsste ich nicht wo.
Ich glaube, sonst hätte ich das vielleicht auch mitbekommen und wir hängen gefahren.
Same.
Ja. Okay.
Aber dann muss mit deutschen Songs, damit habe ich ein bisschen mein Problem.
Ja. Ich habe Hamilton auch nur auf Deutsch gesehen. Ich meine, ich war froh, es wenigstens auf Deutsch gesehen zu haben in Hamburg, aber ich will es unbedingt auch noch in London sehen.
War das gut mit Deutschland? Ich habe keine von deutschen Songs gehört. Sind die gut?
Ja, es war okay.
Okay.
Okay, ich fand es ganz nett. Okay. Aber zum Beispiel, es ist ja auch immer wieder, also das ist ja immer mein Problem, so mit Übersetzungen und so. Manche Witze funktionieren dann anders oder nicht mehr gleich. So,
ja.
Ne?
Ja. Ja, also wo ich bei Wicked, um mal wieder zu dem Hauptthema zurückzukommen.
Nein, Hamilton ist immer das Hauptthema, ja, ich weiß, was du, das ich weißt weiß, du.
Ich habe ja schon gesagt, wir haben den in der deutschen Fassung gesehen mit den Originalsongs, die dann aber untertitelt worden sind. Und ich fand es teilweise ganz ulkig, wie sie die Untertitel dann Sachen übersetzt haben, wie zum Beispiel, also sie singen halt irgendwas von, ja, we want to kill the witch. Und im Untertitel steht nicht, wir möchten die Hexe töten, sondern wir möchten die Hexe killen. Und das fand ich irgendwie sehr amüsant, muss ich sagen. Aber es war ja auch beim ersten Teil so, dass der in mehreren Fassungen läuft. Also einmal komplett OV, dann original mit deutschen Songs. Und ich glaube, ich war jetzt doch sehr zufrieden. Auch beim ersten Teil fand ich die Lösung immer ganz gut. Man lässt die Dialoge halt, synchronisiert man mit guten Sprechern und die Songs bleiben dann aber im Original, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass diese Songs übersetzt so richtig gut funktioniert. Also Leute, ganz ehrlich, die Beatles sind großartig, aber hört euch mal die alten Songs an, die die Beatles auf Deutsch gesungen haben. Es klingt immer furchtbar. Ist halt leider so.
Aber es gibt eine geile Version von Here Comes the Sun auf Deutsch.
Hier kommt die Sonne, da bab da ba, hier kommt die Sonne. Ja. Und ich sage, also richtig. Okay, gut. Ja, Hamilton abgehakt, Beatles abgehakt, kommen wir zu Wicked zurück. Okay. Ich würde gerne mal über das Finale jetzt reden. Ich habe es ja schon angemerkt, ich fand, das Finale war für mich ein bisschen zu überhastet. Und ich muss auch sagen, das Finale hat für mich nicht besonders gut funktioniert. Ich versuche jetzt hier wieder aus Spoilergründen so vage zu halten wie möglich. Aber ich sag's, wie es ist. Für mich hat sich das Finale nicht wie ein würdiges Finale angefühlt. Nach diesen zwei Filmen, die wir da geguckt haben, fand ich das Finale, ich verstehe was da passiert ist, aber es tut mir leid, war für mich kein würdiges Finale. Das war mir nicht epochal genug. Das war mir auch tatsächlich nicht emotional genug. Ich war vom Finale sehr enttäuscht. Und ja, das wäre meine Meinung dazu. Kathi, du kannst mir jetzt wieder widersprechen.
Also, ich muss sagen, ich bin das habe ich vorher schon gesagt, ich bin ein Fan davon, wie der Kampf Dorothy Alphabet inszeniert ist in dem Film. Ich mag das. Ich fand, also, wenn du sagst, nicht emotional genug, weiß ich nicht, was du in dieser Szene gesehen hast, aber schon was anderes als wir. Ich fand dann, was danach passiert, vor allem das mit dem, was mit dem Zauberer noch passiert, sage ich jetzt mal, ohne da jetzt viel zu spoilern, fand ich unnötig. Also diese eine Revelation, die es am Schluss dann noch gibt, mit dieser coolen Flasche, also, und bla bla bla.
Ich glaube, das kann man verraten, weil es wird ja schon im ersten Teil sehr klar gemacht, dass der Zauberer von Oz der Vater von Elphaba ist. Das wird ja schon im ersten Teil.
Wird das klar gemacht?
Ja, finde ich schon.
Okay.
Wenn nicht, sorry. Jetzt
aber da fand ich so, da war ich so, okay, das finde ich jetzt komisch, wie das gelöst ist. Alles drumherum fand ich dann aber doch ganz nett.
Melanie.
Ich stimme, glaube ich, auch irgendwie wie das Du zu, beziehungsweise ich fand auch Dinge ganz gut. Ich fand zum Beispiel auch das ganz gut, wie jetzt diese Szene auch mit Dorothy gelöst wurde. Das mochte ich eigentlich, also fand ich auch nicht schlecht. Aber es ist halt zum Beispiel, wenn man halt aus Wicked Part 1 rausgeht, dann hast du halt diese geile Szene mit Defying Gravity. Es ist halt einfach so ein geiler Moment. Es ist so ein schöner Höhepunkt in dem Film. Und auch hier ist so dieser finale Song, es hat halt einfach nicht so die gleiche Kraft und diese gleiche Energie. Ich finde ihn sehr schön. Ich finde, es ist ein schöner emotionaler Moment, auch ein schöner Abschluss für die beiden Figuren. Aber irgendwie ging es dann auch für mich ein bisschen zu lange noch weiter, weil dann wurden noch so ein paar Sachen hinzugefügt. Also noch so, ja, und das wurde geklärt, ja, und das ist jetzt. Also es wurde quasi noch so wie so ein Epilog noch erzählt, wie es so ein bisschen weitergeht und so. Ich glaube, da hätte ich auch kürzer, also hätte ich alles ein bisschen nochmal kürzer, kompakter Schluss, also beendet. Zum Beispiel auch, was ihr gerade meinte mit dem Zauberer, das hätte ich, glaube ich, auch nicht da reingepackt. Das hat es für mich irgendwie so künstlich in die Länge gezogen.
Meine Frage ist, ob das ein, also wie gesagt, nachdem das Musical halt nicht kennen, ob das, also wie der Aufbau eines Musicals halt ist, macht es halt Sinn, so den Höhepunkt halt vor der Pause zu haben. Also Ende des ersten Aktes halt Defying Gravity und dann Pause und dann geht's weiter. Und das macht ja auch, also das ist ja auch die typische Struktur von Musicals, dass du halt so diesen das Höhepunkt, das Fetzigste, das, was du halt so bieten kannst, in der Mitte vom Stück hast, weil sonst fanisiert sich das Publikum halt auch in der Live-Veranstaltung bis zum Ende dann halt hin. Und das am Schluss dann ja oft auch eher ruhiger ausklingt. Und wenn man jetzt mit einem Hamilton oder so denkt, ist der letzte Song ist ja auch kein...
Ey, aber kein, da muss ich sagen...
Ey, das ist ein Megasong, das ja, sage ich. Also das,
aber muss ich sagen, da bin ich, sitze ich dann und heule Rotz und Wasser. Und ja, okay, da bin ich fair. So abgehoben. Also da, wirklich, ich gehe da raus. Ich habe auch wirklich in Hamburg im Musical habe ich so geheult. Das war mir so unangenehm, weil alle Leute um mich rum dann sich auch so, was ist denn mit der los?
Aber ich meine, das ist auch ein... Und ich finde das Ende von Hamilton auch wunderschön. Und da darf ich ja dann auch nochmal die Eliza und so erzählen, was sie gemacht hat und wie es geendet hat und was danach passiert ist im Prinzip. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der Struktur eines Bühnenmusicals geschuldet ist, dass es so, dass die Geschichte so strukturiert ist und so erzählt ist, wie sie erzählt ist.
Ich glaube, mein Problem ist halt einfach, also wir sehen halt dann, kommt eine Szene, die wir erwarten, weil wir kennen halt den Wizard von Oz und wissen halt, was da ungefähr im Groben passiert. Und wie das inszeniert, das ist recht klassisch. Ich sag nur Schatten, das hat mir auch ganz gut gefallen. Aber ganz ehrlich, dann wird halt ein Problem gelöst, nämlich mit dem Zauberer. Und dann dachte ich mir, aber es gibt ja noch ganz andere Faktoren da, ne? Also gerade hier Michael Yeohs Figur. Und das wirkte auf mich so dann so, ach ja, nee, du jetzt auch raus. Und jetzt ist alles gelöst und das war's. Und das war mir wirklich zu wenig. Wie gesagt, ich kenne das Bühnenmusical nicht. Ich glaube auch, das ist ein Unterschied, ob du halt was auf einer Bühne anguckst oder auf der Leinwand. Aber ich kann nicht von mir behaupten, dass ich mit diesem Finale zufrieden war. Also ein gutes Finale bringt dich ja auch so, wo du denkst, ja, das ist so, du hast dieses zufriedene Gefühl, das Gefühl, alles ist jetzt irgendwie gelöst und alles ist richtig. Aber zum einen, ich habe einige Sachen einfach nicht verstanden. Also zum Beispiel, warum...
Sollen wir dir Wicked erklären?
Nein, danke. Zum Beispiel, warum Michelle Yeohs Figur so unzeremoniell dann wird sich so, okay, das war's jetzt, du bist raus, so nach dem Motto. Das war mir zu wenig.
Das ist eine Erklärung, glaube ich. Das glaube ich einfach, was ich auch schon vorher angemerkt habe, dass sie halt nie das Gesicht davon war, also von auch diese ganzen Public, sie war immer das Mastermind dahinter, aber sie war jetzt, klar, sie ist auch in der Schule und so schon immer in der Öffentlichkeit, aber niemand hat ihr diese Macht abgekauft, wie sie den Zauberer abgekauft hat. Alle glauben, der Zauberer war der mit der Macht. Und deswegen kann sie das nicht weiter verdrehen.
Aber trotzdem ist sie halt unglaublich machtvoll. Ich meine, sie kann ja auch wirklich, sag ich mal, zaubern. Es gibt ja zu Beginn des Films einen Moment, wo man deutlich sieht, dass sie auch mit dafür verantwortlich ist, dass die Botschaft von Elphaba die Leute von Ost ja gar nicht erreicht. Ja. Und klar, dass sie jetzt quasi machtlos, in Anführungszeichen machtlos ist, weil der Zauberer nicht mehr existiert oder nicht mehr gerade für sie Zeit hat, nächstes Mal, verstehe ich schon. Aber sie ist halt trotzdem eine machtvolle Person, eine machtvolle Figur. Und das war wirklich so, die wird einfach aufs Abstellgleis geschoben und das war mir einfach zu wenig, muss ich sagen. Also dramaturgisch war das auch wieder relativ unrund.
Ja, warte auf das Spin-off Wicked Part 2,5.
Okay, Leute, folgende Sache. Ich würde gerne mit euch darüber reden oder mit euch fragen, ob das ein Happy End ist, was uns der Film liefert. Ich glaube aber, das können wir nur dann wirklich akkurat bereden, wenn wir spoilern. Deswegen meine Frage. Wir können jetzt gerne noch über Sachen reden, wenn ihr noch was habt. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir fällen jetzt unser Fazit und gehen dann über in einen ganz, ganz kurzen Spoiler-Part. Wäre das für euch okay?
Ja, klingt gut.
Ja?
Ja.
Okay. Stopp. Eine Frage habe ich noch. Ich bin richtig gut vorbereitet. Kathi,
Stu.
Danke. Was glaubst du? Wirkt der Film oder wirkt Wicked 1 und 2 wie aus einem Guss, wenn man die eines Tages back-to-back gucken wird? Oder würde es dem Film schaden oder eher nicht schaden?
Ich glaube nicht. Ich glaube auch, wie ich schon gemeint habe, auch mit den Themes, die sich ja songmäßig durch beide Filme durchziehen, dass wir einen stimmigen, was ist dann 4,5, 4,75 Stunden Film schauen kann.
Ich weiß nicht, vielleicht würde es sogar noch besser funktionieren, als so wie wir das jetzt geguckt haben.
Kann auch sein, ja. Weil es halt diese Struktur hat von so einem durchgängigen Musical.
Und weil man dann irgendwie auch vielleicht nicht so krass den Vergleich macht, wie wir es jetzt machen. Mhm. Ne, weil wir jetzt, es ist ein Jahr vergangen, vielleicht baut man eine Erwartungshaltung auf, so oder was auch immer. Und da ist es dann halt einfach, wie gesagt, es folgt halt mehr der originellen, also der originalen Struktur. Weiß ich nicht. Ich glaube, es würde tatsächlich irgendwie besser funktionieren auch.
Wicked Marathon nächstes Jahr. Und dann nochmal eine Besprechung und schauen, wie er wirkt.
Also ich glaube auch. Also ich glaube, wenn man die wirklich back-to-back guckt, dann ist es wie ein Film, ganz klar. Ein langer Musical-Film. Ich glaube, dass vielleicht ein paar Sachen dann auch in Anführungszeichen mehr Sinn ergeben. Das auf jeden Fall. Und ja, also ich, wenn ihr Fan davon seid, würde ich auch raten, Leute, guckt euch da am Wochenende in irgendwelchen Kinos gerne dann dieses Doppelfeature an. Ich glaube, da habt ihr eine gute Zeit.
Mit. Ja, auf jeden Fall.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu unserem Fazit. Kathi, du darfst anfangen.
Ja, also, ich glaube, wie jetzt in der letzten Stunde rauskommen ist, fand ich den gut. Hatte da auch mal einen Spaß damit. Fand den, wie wir auch schon erläutert haben, nicht ganz so gut wie den ersten, was aber nicht heißt, dass es ein schlechter Film ist. Und es ist immer noch ein Banger-Film mit Banger-Songs, mit Banger-Darstellerinnen, der absolut Spaß macht und die ganze Welt einfach, also der Look und die ganze Welt einfach wunderschön, wo man sich richtig schön so reinsaugen lassen kann und mal für 2,5 Stunden sich mit den Problemen dort beschäftigen kann, nicht mit den Problemen, die man eh so hat. Deswegen ja auch meine Empfehlung, ey, geht ins Kino, der gehört auf die Leinwand, der gehört mit geilem Soundsystem auf großer Leinwand geschaut und am besten Double Feature und Wochenende ist gesichert.
Okay, ich schiebe mich.
Auch wenn wir jetzt viel oder einiges angemeckert haben, ich finde, das ist nichts, was den Film jetzt schlecht macht oder deswegen sagen müsste, man schaut ihn deswegen sich nicht an.
Ja. Ich mach's kurz, wenn ihr den ersten mochtet, sehe ich keinen Grund, warum ihr den zweiten nicht mögt. Ich fand den ersten gut, nicht super, aber gut. Gleiches Urteil würde ich auch für den zweiten Teil fällen, den ich aber insgesamt hier und da einfach ein bisschen schwächer finde, ein bisschen unrunder, aber ich finde, das ist, kann man machen. Also deswegen, ich würde mich auch hier nicht hinstellen und sagen wollen, ich bin hier der Richtwert, weil ich weiß, ich bin's nicht, weil ich einfach kein großer Musical-Fan bin. Aber ich habe die Sichtung jetzt auch nicht bereut. Es war schön, war gut. Das wäre mein Fazit. Melanie, bitte.
Ja, ich denke, Wicked-Fans werden ihn sowieso gucken. Also es gibt eigentlich keinen Grund, den nicht zu gucken.
Niemals gehen die da rein.
Wenn ihr den ersten Teil mochtet, gibt es keinen Grund, da jetzt nicht auch reinzugehen. Ich hatte eine gute, wirklich unterhaltsame Zeit. Ja, ich finde, wie jetzt auch gerade besprochen, er ist für mich schwächer als der erste Teil. Der erste ist für mich einfach runder gewesen. Ich finde, dieser Teil hat Narrative und auch, wie wir eben gemeint haben, auch so dramaturgische Schwächen. Also einfach ein ganz komischer Moment. Da hätte ich einfach Sachen vielleicht ein bisschen anders gelöst. Aber wie gesagt, es kann halt wirklich sein, dass es einfach an dem Medium dann liegt und dieser Übertragung von Bühne auf Film, so dass da einfach irgendwie Schwierigkeiten waren. Aber ja, Empfehlung trotzdem.
Okay, dann haben wir dreimal diesen Film, würde ich sagen, schon empfohlen. Hier und da mit Abstrichen, hier und da mit weniger Abstrichen, aber insgesamt waren wir zufrieden. Bevor wir zum Spoiler-Part kommen, hier nochmal die Bitte, uns zu joinen bei Discord. Wie gesagt, könnt ihr alles finden in den Shownotes. Wir können auch gerne bei Melanie auf YouTube vorbeischauen. Melanie Kali, die zuletzt, sie wird euch im neuesten Video erklären, wie die drei Muscheln funktionieren. Das solltet ihr euch unbedingt
erklären. Werde ich das erklären?
Man muss die Leute, man muss die Leute zu sich locken. Ja?
Ja? Gut. Ich gebe die Frage einfach zurück.
Tatsächlich habe ich mal gelesen, dass Stallone die Drehbuchautoren wohl gefragt hat und die meinten irgendwie, die erste Muschel ist zum Auskratzen, die zweite ist zum Spülen, die dritte ist zum Parfümieren. Worüber wollten wir heute nochmal reden? Genau, Wicked.
Hamilton, oder? Ich dachte, Hamilton ist das Thema.
Ja, genau. Also, ich spreche jetzt hiermit eine ganz klare Spoilerwarnung aus zu Wicked Teil 2, insbesondere zum Finale. Wenn ihr jetzt abschaltet, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, meine Frage, weil mich würde das wirklich interessieren, findet ihr, dass das ein Happy End ist? Ich erkläre das mal ganz kurz. Elphaba, kann man sagen, opfert sich. Also nicht, sie überlebt, aber sie tut halt so, als ob sie gestorben wäre und geht dann mit Fiero, der halt zur Vogelscheuche geworden ist, halt in diese, in dieses Outland, nenne ich mal, hier.
Ja, in Dune. In Dune. Ich finde, Dune ist die perfekte Beschreibung dafür. Ja. Also ich habe mir auch wirklich gedacht, so, schaut aus wie bei Villeneuve.
Ja, genau. Während halt Glinda irgendwie es dann doch schafft, dieses Zauberbuch zu verstehen oder zu lesen. Also sie wird dann quasi die neue Superhexe von Oz. Und ich finde halt nicht, dass das ein Finale ist es auf jeden Fall, aber es ist kein Happy End, weil letztlich Elphaba sich komplett für alle opfert. Und es ist jetzt nicht so, dass sie sie ist mit der Liebe ihres Lebens zusammen. Aber Leute, es endet damit, dass sie alleine in der Wüste umhergehen. Das ist es halt.
Ja, und er eine Vogelscheuche.
Genau. Übrigens, das fand ich auch so witzig. Er ist eine Vogelscheuche irgendwie. Da wird immer gesagt, ja, aber unsere Liebe wird ewig bestehen. Und ich denke mir nur so, ein Wort, Feuerzeug. Also, es
ein heißer Sommertag.
Ja, ja.
Ein heißer Sommertag, ja. In der Wüste nicht ganz so geiles Vogelscheuche.
Da steckt halt so viel drin. Weil, also, ich finde es. Das ist nur meine Meinung, aber ich finde es auch ein bisschen schade, weil, ich meine, Elphaba hat ja diese Besonderheit, dieses in Anführungszeichen Manko, dass sie grün ist. Ne? Das macht sie auch so teilweise so eine Außenseiterin in Oz. Dann ist Fiero, das ist ja der Schönling, der sich ja zu ihr hingezogen fühlt, was Schönes, aber am Ende kommt er mit ihr zusammen und ist auch quasi optisch, nenne ich es mal, ein Außenseiter. Und dann denke ich mir so, lass sie doch so, wie er ist. Also es hat mich wirklich gestört, aber meist hat mich halt wirklich gestört, dass sie alles opfert, dann in dieser Kackwüste rumgeistert und wir sehen auch nicht, dass sie da irgendwie ein Häuschen, die laufen einfach durch die Wüste, Punkt. Und Linda ist halt einfach ein bisschen naiv, oberflächlich, also man könnte, wenn man ganz gemein ist, sagen, Linda ist so das dumme, naive Blondchen, so, ne? Aber sie hat natürlich auch andere Qualitäten, aber ich find's auch nicht so geil, dass jetzt diese Figur diejenige ist, die jetzt die ultimative Magiekraft irgendwie von Oz hat, während die Frau oder die Hexe, die alles geopfert hat, die auch versteht, was Güte ist, weil ich finde halt, dass Elphaba hat sich nie wirklich was zu Schulden kommen lassen, moralisch, dass die halt ausgestoßen wird. Ich sag's, wie es ist, ich finde, das ist kein Happy End.
Ich find's konsequent. Also, ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr konsequentes Ende, dass es eben genauso endet, wie es endet, dass, egal was sie probiert hat, sie ist nicht darum, also Elphaba ist nicht darum hinwegkommen, doch den Sündenbock am Ende zu spielen. Auch wenn das jetzt halt heißt, dass sie die Tiere und den Rest retten kann, aber eigentlich hat der Zauberer ja doch sein ultimatives Ziel erreicht damit, dass sie in, ich sag's mal, Verbannung lebt und ja, nicht mehr zurück kann, sich noch nicht mehr blicken lassen kann. Und eigentlich finde ich es konsequent, dass es so ausgeht, weil auch wenn sie in der Märchenwelt spielt, wie wir auch schon im Nicht-Spoiler-Part gemeint haben, ist es kein Märchen, sondern was
eine Parabel, ja.
Sehr, sehr real sei. Also jetzt, klar, auf übertragenen Sinne, aber sehr real genauso passieren könnte und schon passiert ist. Und deswegen finde ich es eigentlich nur konsequent, dass selbst in dieser Märchenwelt das Märchen nicht wie ein Märchen endet.
Also, verstehe ich nicht falsch, ich finde das Ende auch konsequent. Aber ich hätte mir gerade für sie als Figur, als Elphaba, schon irgendwie ein bisschen was Besseres. Pass auf, es hätte mir schon ausgereicht, wenn die durch die Dune-Landschaft laufen und ein Häuschen finden oder so.
Aber er hat eh Schlösser, das passt schon.
Also, er findet sich da bestimmt auch eine gute Immobilie.
Ja, aber,
ja, genau.
Aber es tut mir leid, ich hab Melanie jetzt übersprungen. Melanie, was sagst du denn zum Ende?
Ich finde es auch tatsächlich einfach konsequent und auch irgendwie sehr realistisch auf eine Weise. Und das ist so interessant, weil es spielt halt letztendlich in der Märchenwelt, aber dann ist es dann doch so realistisch im Endeffekt. Ja. Ne? Also es hat quasi gar nicht diesen Zauber, das will ja gar nicht diesen Zauber vermitteln, sondern es zeigt ja irgendwie dann letztendlich doch so, ich weiß nicht, es ist so dieses auch so, ja, dieses beliebte Mädchen, die halt im guten Haushalt ist, kriegt halt letztendlich alles. Mhm. Ne? Mhm. Und die Außenseiterin und die sich opfert und die vielleicht im Kern sogar wirklich der bessere Mensch ist, auch schwierig zu sagen.
Ja, oder die Gute.
Die Gute ist, ne?
Jetzt halt.
Also pass auf, ich würde es so ausdrücken wollen, ohne jetzt Linda zu nahe treten zu wollen. Ich finde halt schon, Elphaba ist schon intelligenter. Also Linda
ja,
ist...
Ja, und sie hat auch mehr Talent. Also ja. Sie hat... vom Zauberei-Ding halt mehr Talent und so, ne, sie ist halt krass mächtig eigentlich. Und das ist halt so dieses, wo ich mir denke, ja, irgendwie ist es letztendlich auch ganz oft im Leben und in vielen Geschichten leider das, so die Person, die eigentlich den wenigsten Credit kriegt, kriegt dann doch den meisten Credit, so, ne?
Ja.
Also verdient, der den wenigsten Credit verdient hat, kriegt dann doch den meisten Credit aufgrund dessen, wie halt ihre Lebenssituation ist. So, ne?
Ich finde es vor allem spannend halt bei, ich sag's mal, Zauberer von Oz und Wicked. Wenn du halt, ich meine, so wie es wir alle ja auch gemacht haben, wenn du halt Zauberer von Oz schaust, dann kriegst du halt so, ich sag jetzt eher, also klar durch die Augen von Dorothy, aber halt was sie an Propaganda und alles glaubt durch den Zauberer halt auch, weil sie halt auch das kleine Mädchen ist, das kann man ihr irgendwie auch nicht vorhalten, weil sie will ja auch nur wieder heim, kriegst du halt ein Bild von dieser Welt vorgesetzt, wo halt ganz klar auch irgendwie ist, Glinda ist die Gute, Alphaba ist die böse Hexe muss sterben, Punkt, Ende, aus. Also da fragt Dorothy da auch nicht, dass er hinterfragt, der Film da also auch nicht wirklich. Und dann kommt Wicked. Und da wollte ich vorher auch nicht so viel drauf sagen, weil ich nicht spoilern und so, aber nachdem wir jetzt hier sind, wie schon gemeint, Wicked könnte eine ganz einfache Fortführung dessen sein können, wie sich gut und böse in der Welt aufteilen und dass ein Mensch entweder grundlegend gut oder grundlegend böse ist. Und das macht er nicht. Deswegen macht es auch am Ende so schwer zu sagen, was wäre ein Happy End, weil dann müsste man ja eigentlich allen Figuren Happy End geben, weil doch irgendwie alle Figuren ja irgendwie, fast alle Figuren irgendwie einen guten Kern haben und ja schon was Positives im Leben gemacht haben, sage ich jetzt mal. Ich weiß vollkommen, was du meinst, du auch mit Alphaba, aber ich find's, also ich glaube, es hätte mir da auch irgendwie die Illusion zerstört, wenn sie da jetzt fröhlich durch die Wüste gehüpft werden zu zweit und Blumen pflückt hätten.
Mein Problem ist halt einfach, ich weiß, das die Konsequenz des Endes finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber ich finde halt, dass der Film mir versucht, weiß zu machen, das ist jetzt alles voll super. Und da muss ich sagen, nee, also dass Glinda jetzt die Oberhexe ist, okay. Ne? Wie gesagt, ich finde, Glinda wäre jetzt nicht meine Nummer 1 Wahl für den Job, aber ich habe für Magia keine Ahnung. So. Aber dann die Heldin, die alles geopfert hat, wirklich der so ein Ende zu geben und mir aber dann versuchen zu wollen, zu sagen, also mir das Gefühl zu geben zu wollen, ey, jetzt ist richtig super, alles ist klasse, ist geil. Ne?
Ja, wir haben da auch noch dieses Ding da brennt, so, ja. Ne? Das ist halt, es ist so bittersüß, ne? Es ist halt auch eigentlich auch sehr paradox letztendlich, ne?
Und halt eben auch, dass der Fiero, und das ist halt einfach ein unglaublich hübscher Typ, muss man ganz einfach sagen. Für den
es ist Jonathan Bailey.
Ja, also. Genau, Jonathan Bailey. man nennt ihn auch den Stu von Hollywood. Dass der mit ihr zwar zu. Oh dass der mal mit ihr.
Weißt du?
Was, Kathi,
nein,
was?
Nein, ich kommentiere das lieber nicht. Ja. Nein, alles gut. Ich lasse es jetzt lieber.
Also, dass der mit ihr zusammenkommt, ist echt schön. Aber, aber warum muss er eine Vogelscheuche sein? Ich finde, das ist
Stu möchte weiterhin attraktive Männer sehen. So.
Ja.
Ja. Okay.
Ich wollte aber auch noch mal eine Sache sagen. Ich finde es auch echt bitter, vor allem, wenn wir das auch noch mal betrachten, der Anfang von Wicked Part 2, wie sie halt zu den Tieren auch noch gesagt hat, ey, das ist eure Heimat. Und es gibt ja diesen ganzen Song darüber, dass Oz, obwohl Oz ihr ja so viel Schlechtes getan hat und sie ja so oft nur ausgestoßen ist, dass es ihre Heimat ist und dass es irgendwie ein schöner Ort für sie ist. Okay. Und dass sie dann auch aufgrund dessen, also dass sie dann trotz allem, was passiert, dann doch gehen muss, obwohl sie ja eigentlich sogar die anderen Tiere am Anfang dazu bewegen wollte, dass sie nicht gehen sollen, ne? Und dass sie kämpfen sollen. Und wie sich da dann plötzlich auch wieder so ihr Schicksal gewendet hat, ist auch noch mal bitterer.
Ja, also wie gesagt, ich bin mit dem Ende unzufrieden, einfach auch, wie es halt aufgebaut wird und wie es erzählt wird. Aber gut, wir haben ja eigentlich schon alles gesagt. Ich würde jetzt auch gerne sagen, wir sind jetzt hier durch, weil, also, wir sind ja unter uns, ne? Ich habe das geschafft, was ich versuchen wollte, nämlich gestern am Montag kam unsere Besprechung zu Eddington raus. Da haben Dominik, Manuel und Niklas, glaube ich, 70 Minuten um Eddington geredet und ich habe mir selbst die Aufgabe gemacht, 70 Minuten, das schaffen wir. Und ja, wir haben die 70-Minuten-Marke geknackt. Vielen Dank dafür. Ja, Kathi?
Hast du wirklich glaubt, dass wenn ich über Musicals rede, dass wir irgendwie unter 70 Minuten kommen?
Pass auf, ich habe mir ja Folgendes aufgeschrieben. Also, Schritt 1, versuchen, Eddington zu schlagen von der Laufzeit. Haben wir geschafft. So. Schritt 2, zu versuchen, Kathi dazu bringen, nicht öfters als 8-mal
Blechmann, ja, okay, gut.
8-mal Hammett zu erwähnen. Habe ich nicht geschafft. So. Dann wollte ich noch versuchen, Melanie dazu zu bringen, Amazing Race zu singen. Hat auch nicht funktioniert. Aber insgesamt, gute Quote. Bevor wir das jetzt hier durchziehen und wir haben einen Haken. Wunderbar. Wie ihr merkt, es herrscht ein bisschen Chaos. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass, glaube ich, diese Besprechung jetzt doch ihrem Ende entgegensieht. Und das ist auch okay, denn ich für meinen Teil glaube, wir haben relativ ausführlich über Wicked Teil 2 geredet, der ab Mittwoch, dem 19. November, in den deutschen Kinos läuft. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Kommentare gibt. Wir haben eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Denkt an unseren Discord-Server. Ihr findet in den Shownotes auch die ganzen Links zu Melanies YouTube-Kanal und unseren Letterboxd-Profilen. Ich danke euch fürs Zuhören. Dann sagt die Kati Tschüss. Und Kati, Tschüss sagen heißt sagen, nicht singen. Und danach sagt die Melanie Tschüss. Tschüss.
Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao.